ARD.
Man bringt was auf den Punkt. Und ich meine, illustrieren heißt ja auch wortwörtlich etwas beleuchten. Und für mich ist eigentlich die Rolle der Illustration allerdings nicht nur etwas zu beleuchten, sondern sich auch kritisch gleichzeitig damit auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig etwas zu konstruieren und dekonstruieren. Also ich sehe die Aufgabe einer Autorin und Illustratorin auch immer darin, vorgefertigte Vorstellungen, die wir haben von Geschichte und Krieg und Gesellschaft, zu durchbrechen und nochmal neu zusammenzufügen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Anne-Dore Krohn.
Orte und Worte war da, wo die Musik spielt, beziehungsweise die Bücher besprochen und betastet und gelesen werden und auch belesen werden, nämlich auf der Leipziger Buchmesse, da, wo sich Büchermenschen im März jedes Jahr ebenso aufhalten. Und da hat Anne-Dore die Autorin und Zeichnerin Nora Krug getroffen. Anne-Dore, von ihr ist ja gerade das Buch Im Krieg erschienen. Wo habt ihr euch da eigentlich verabredet?
Naja, auf den Messen ist das für Autorinnen und Autoren immer so, dass ihr Zuhause sozusagen der Verlagsstand ist. Also inmitten dieses ganzen Trubels ist das immer wahnsinnig schön, dann am Verlagsstand eben zu sitzen. Da gibt es Tische, da gibt es Bänke, da kriegt man seinen Kaffee,
Zuspruch. Und abends was zu trinken.
Abends was zu trinken. Ab 17 Uhr sind da immer die Happy Hours. Und ich habe Nora Krug getroffen am Stand des Penguin Verlags. Da ist eben dieses Buch Im Krieg erschienen.
Im Krieg, so heißt ihr aktuelles Buch. Eigentlich gar kein Roman und das ist ja auch für uns ein bisschen Neuland, ne? Sondern es geht um zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Worum geht's da?
Ja, Nora Krug hat Design und Illustration studiert. Sie ist 1977 in Karlsruhe geboren, lebt aber seit über 20 Jahren in New York. Und in ihren Büchern verknüpft sie Visuelles und Text miteinander. Ich habe sie getroffen das erste Mal, als ihr Buch Heimat erschienen ist. Das war eine grandiose Spurensuche auf der Fährte ihrer Familie, wie die im Nationalsozialismus sich eben verhalten haben, ihr Großvater und ihr Onkel. Und da hat sie Texte, Fotos, Comics, Archivmaterial miteinander verknüpft. Und sie denkt in ihren Büchern immer wieder darüber nach, wie es eigentlich zu Kriegen kommen kann und wie die Position von einzelnen Menschen im großen Ganzen ist. Und als am 24. Februar vor 2 Jahren der Großangriff auf die Ukraine begann, da hat sie 2 Menschen gefragt, ob sie sie mit Text und Bild begleiten darf. Einen russischen Künstler aus St. Petersburg und eine ukrainische Journalistin aus Kiew. Und das ist jetzt zu diesem Buch Im Krieg geworden.
Also 2 Biografien, 2 Menschen, 2 Leben, die sich durch diesen Krieg stark verändern. Wie verknüpft denn Nora Krug diese beiden Positionen, also Ukraine, Russland, das sind ja auch die Kontrahenten in diesem Krieg, in ihrem Buch?
Ja, das ist wirklich bewegend. Sie hat 52 Wochen, also 1 Jahr lang, diese beiden begleitet, hat sie jede Woche gefragt, wie es ihnen geht und hat ihre Erlebnisse jede Woche auf einer Doppelseite gegenübergestellt, also im Buch. Während dieses Projektes erschien das Ganze in Zeitungen. In der LA Times wurde das wöchentlich abgedruckt, in Europa auch, unter anderem im L'Espresso und in der Süddeutschen Zeitung, zumindest in Auszügen. Jetzt gibt es das eben als Buch, was dazu führt, dass man eben immer beide auf einer Doppelseite hat. Also links ist die ukrainische Journalistin und rechts der russische Künstler und sie lässt die beiden jeweils erzählen und zeichnet dazu ein paar wenige Bilder, ganz reduzierte, poetische Bilder. Oft zeigt sie nur Ausschnitte und so ist eine ganz bewegende Dokumentation eines Kriegsjahres entstanden. Natürlich hat sie nicht den Anspruch, das ist für sie selbst auch immer wieder wichtig, das zu betonen, den Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit. Also es geht eben um Alltagserfahrungen von 2 Menschen, um ganz persönliche Ausschnitte, Erzählungen. Natürlich sind das Zeitzeugen, die 2 vollkommen unterschiedliche Positionen einnehmen. Aber es gibt eine klare Positionierung. Also schon im Vorwort natürlich verurteilt Nora Krug den Angriff auf die Ukraine entschieden. Sie greift aber in diese Berichte nicht ein und sie nennt das Ganze visuellen Journalismus.
Okay, herzlich willkommen zum Kopfkino. Nehmen Sie Platz, schnallen Sie sich an, Nora Krug und Anne-Dore Krohn. Unüberhörbar jetzt mitten im Messetrubel auf der Leipziger Buchmesse im Gespräch über Im Krieg, 2 illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg.
Ja, ich sitze jetzt mit Nora Krug hier am Stand des Penguin Verlages im Messetrubel. Nora, wie ist das für dich, so Buchmessen? Du bist ja öfter schon auf Buchmessen gewesen. Wie wichtig sind Buchmessen für dich als Ort, als Autorin und als Zeichnerin?
Es ist natürlich ein schöner Ort, mit Leuten wieder in Kontakt zu treten, die man auch schon länger kennt, mit Journalisten, mit Verlegern, mit befreundeten Illustratoren und Autoren und auch die anderen Gespräche anzuhören. Es ist inspirierend, aber natürlich auch ein bisschen manchmal überwältigend.
Du bist hier mit deinem neuen Buch Im Krieg. Hast einige Lesungen, einige Vorträge schon gehabt dazu und man hat das Gefühl, dieses Buch wird immer aktueller. Es ist tatsächlich, du hast es ja vor 2 Jahren hast du damit begonnen, vor einem Jahr die Dokumentation abgeschlossen, dieser beiden Stimmen, aber jetzt sind wir 2 Jahre nach dem Angriff, Februar 2022. Hast du auch den Eindruck, es wird immer aktueller?
Ja, also die Geschichten kamen ja ursprünglich in Zeitungen raus, also in vor allem in der LA Times wöchentlich. Und damals dachte ich noch, mal gucken, wie viele Monate das andauert. Und dann ging es eben immer weiter und wurde auch ziemlich schnell dann doch klar, dass der Krieg nicht so schnell zu Ende gehen wird. Und ja, es ist sehr traurig zu sehen, dass wir uns jetzt im dritten Kriegsjahr befinden.
Du hast ein Jahr lang diese beiden Personen begleitet. Eine Kiewer Journalistin, eine Ukrainerin und ein Künstler aus St. Petersburg, also eine Ukrainerin und einen Russen, und hast ihre Erlebnisse wöchentlich in Zeichnungen festgehalten. Was war für dich der Anfang? Wie bist du darauf gekommen, diese beiden Menschen zu begleiten und das dann eben zu dokumentieren und zu veröffentlichen?
Ich beschäftige mich ja schon lange in meiner Arbeit mit dem Thema Krieg. Also bei Heimat ging es ja um meine eigene Familiengeschichte unter dem Dritten Reich. Und für mich ist das Thema Krieg einfach ganz wichtig, weil es einfach eine der großen Tragödien ist, die von Menschen gemacht wird und eigentlich vermieden werden können sollte. Und die große Frage für mich ist immer, warum lernen wir nicht aus den Fehlern der Vergangenheit? Warum führen wir immer wieder weiter Kriege? Und deswegen, als ich dann aus Amerika auf Europa blickend diese Entwicklung mitverfolgt habe, war das für mich gerade als Europäerin sehr besorgniserregend, weil ich sehr schnell auch verstanden habe, dass es nicht nur um die Ukraine geht, sondern um die Freiheit Europas und die Demokratie, die immer auch gefährdet ist. Und das hat mich eben sehr bewegt und gleichzeitig hat es mich interessiert, wie es auf beiden Seiten wahrgenommen wird. Also ich sehe mich in diesem Projekt als Journalistin und mir war es eben wichtig, rauszukriegen, was diese beiden Stimmen, wie unterschiedlich die sind, um was es den beiden Personen jeweils geht. Das ist eine sehr individuelle Betrachtung.
Nun sind das ja 2 Stimmen, 2 von so vielen Millionen. Wie bist du ausgerechnet zu diesen beiden gekommen, die in deinem Buch D. und K. heißen? Warum ausgerechnet diese beiden?
Also ich kannte nicht viele Leute, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Auch die beiden hatte ich noch nie persönlich kennengelernt, aber ich habe denjenigen Menschen, die ich dort kenne, sofort geschrieben, an dem Tag, als Russland die Großoffensive gestartet hat. Und die beiden haben sofort geantwortet und ihre Antworten waren auch so natürlich emotional und also für mich sehr bewegend, dass ich dachte, das sind wichtige Stimmen dieser beiden Personen. Und gerade weil es in dem Buch nicht geht, jetzt eine generelle oder generalisierende Perspektive von Ukrainern als solche, in Anführungsstrichen, oder Russen als solche darzustellen, sondern eben wirklich nur um 2 Personen mit ihren eigenen Familiengeschichten, mit ihren unterschiedlichen Berufen, mit ihren eigenen Persönlichkeiten, dachte ich, jetzt können diese beiden Personen vielleicht einen schärferen Blick auf die Alltagserfahrung des Krieges leisten, was die Medien nicht unbedingt immer tun.
Wie waren denn die Reaktionen von den beiden? Weil wenn man weiß, jede Woche werden Berichte von mir dokumentiert, es gibt eine Illustratorin in New York, die das zeichnet, das Ganze wird veröffentlicht, unter anderem in der LA Times, aber auch noch in anderen internationalen Zeitungen, könnte ich mir auch vorstellen, dass einige davor zurückschrecken und sagen, das möchte ich nicht. Wie war das bei den beiden?
Also die beiden kannten meine Arbeit schon. Wir kannten uns zwar nicht wirklich persönlich, aber sie kannten meine Arbeit und dadurch habe ich vielleicht auch einen Vertrauensvorschuss bekommen, weil sie wussten, wie ich mit solchen Themen umgehe. Und ja, also das Wort Vertrauen ist, glaube ich, ganz wichtig, weil von Anfang an klar war, ich würde ihnen auch immer wieder die finalen Texte vorlegen. Also die Fragen, die ich gestellt habe, wurden oft sehr fragmentarisch beantwortet. Ich habe die Antworten in einen Fließtext umgewandelt und habe diesen Text den beiden aber auch immer wieder gezeigt, um wirklich sicher zu gehen, ja, das repräsentiert das, was ich sagen wollte. Und auch sicher zu gehen, dass die Anonymität der beiden gewahrt wird. Und das hatten wir am Anfang so abgesprochen. Also den Prozess haben wir ganz klar abgesprochen. Und das Ziel war sowieso dieses Projektes, Gelder zu sammeln für die Ukraine. Also ich habe alles, was ich von der LA Times bekommen habe, gespendet. Das wollte auch der russische Protagonist so. Und eben auch, um Aufmerksamkeit auf die Ukraine zu lenken, dadurch, dass jede Woche in der LA Times diese Geschichten publiziert wurden. Und ich glaube, das war den beiden eben das Wichtigste, dass wir dadurch in irgendeiner Form die Ukraine unterstützen können. Und deswegen waren sie, glaube ich, auch von Anfang an mit dabei.
Hinten in deinem Buch nennst du auch eine Spendenorganisation, an die man sich wenden kann, wenn man was spenden möchte. Nochmal zum Stichwort Anonymität. Die Ukrainerin ist eine Journalistin, die, glaube ich, relativ bekannt ist. Da ist es recht einfach, wahrscheinlich rauszufinden, wie ihr Klarname ist. Aber bei dem russischen Künstler sieht die Sache ein bisschen anders aus. Der bezeichnet sich selbst als Putin-kritisch, aber er ist kein Aktivist in dem Sinne. Aber für den könnte das ja unter Umständen gefährlich werden, wenn seine Identität herauskommt, oder?
Also es ist immer die Frage, wann beginnt Aktivismus und wie reagiert dann eine Regierung auf sowas? Also er ist, wie du sagst, kein Aktivist. Er geht auf keine Demonstrationen, er spricht sich nicht öffentlich in seiner Meinung gegen den Krieg aus. Also er spricht nur ehrlich mit Menschen darüber, denen er vertraut und die seine Meinung teilen. Gleichzeitig ist aber auch sein Engagement in diesem Projekt und die Tatsache, dass er sich von mir interviewen lässt, schon in meinen Augen ein Akt des Widerstands, weil er eben auch mit einem Risiko behaftet ist. Auf der anderen Seite würde ich ihn persönlich, also ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber als besonders gefährdet bezeichnen, weil er ist kein Politiker, er ist kein Aktivist, er ist kein Journalist. Er ist einfach ein Mensch, der Gedanken hat zu dem, was gerade passiert. Ja, aber es ist schwer zu beurteilen.
Nun tust du was Interessantes. Du stellst nämlich immer auf die eine Seite die ukrainische Journalistin und auf der anderen Seite ist der russische Künstler. Und das Ganze 52 Wochen lang. Also wir haben 52 Doppelseiten in diesem Buch im Krieg. Und auf jeder Doppelseite sind diese beiden Leben immer gespiegelt. Und dadurch entstehen natürlich automatisch Vergleiche. Vielleicht springen wir mal einfach auf eine Doppelseite rein. Dann kann man sich ein bisschen vorstellen, wie auch das Text-Bild-Verhältnis ist. Es ist relativ viel Text in deinem Buch. Und auf jeder Seite sind es aber immer auch Zeichnungen. Mal zwei, mal drei. Und wir befinden uns jetzt in Woche 3. Und hören jetzt zuerst, was K. sagt, auf der linken Seite die ukrainische Journalistin.
Jeden Tag beim Aufwachen habe ich Bauchschmerzen. Ich fühle eine Mischung aus Angst, Wut und Hass. Wie viele unschuldige Menschen sind heute Nacht gestorben? Wie viele werden heute sterben? Ich will die Ukraine nicht verlassen. Meine Kinder will ich ins Ausland schicken. Ich habe vor, sie nach Dänemark zu bringen, wo sie in Sicherheit sein werden und wo meine Mutter jetzt mit unseren dänischen Freunden lebt. Danach komme ich zurück, um hier zu arbeiten. Gestern Nacht habe ich kaum geschlafen. Um 2.30 Uhr fingen die Sirenen an zu heulen und dann lag ich wach und hörte den Explosionen zu. Den Kindern geht es gut. Nachts hören sie nichts. Ich brauche etwas Ruhe. Es war ein Tag voller schrecklicher Ereignisse. Getötete Kollegen, Interviews mit Menschen, die der Hölle entkommen sind.
Das war die linke Seite, die ukrainische Journalistin. Und rechts daneben ist eben die gleiche Woche, Woche 3 nach dem Februar im Jahr 2022. Und jetzt hören wir mal, was D. in dieser Woche gesagt hat.
Ich bin immer noch angespannt, aber nicht voller Panik, so wie in den ersten paar Tagen. Am zweiten Tag sprachen wir mit den Kindern zum ersten Mal über den Krieg. Wir erklärten ihnen einfach, was los ist. Vor ein paar Tagen bekamen sie dann die Folgen selbst zu spüren. Mit ihrem gesparten Geld wollten sie sich ein neues Nintendo-Spiel kaufen. Aber es ging nicht, weil Nintendo in Russland dicht gemacht hat. Das letzte Mal, dass ich demonstriert habe, war nach Alexei Nawalnys Verhaftung. Jedes Mal, wenn ich beim Demonstrieren die vielen Menschen sah, die Putins Regime ablehnen, verspürte ich eine gewisse Euphorie. Trotzdem ist mir klar, dass noch viel mehr Menschen ihn unterstützen.
Das ist natürlich automatisch so, dass man die existenzielle Wucht der jeweiligen Situation miteinander vergleicht. Das ist ganz klar. Und die ukrainische Journalistin, bei der geht es ja wirklich ums nackte Überleben zum Teil. Die ist Kriegsberichterstatterin, die ist an der Front, die bringt ihre Kinder im Ausland in Sicherheit. Ihr Mann muss aber natürlich da bleiben. Und der russische Künstler, der stellt sich natürlich auch existenzielle Fragen. Aber es geht nicht so krass ums Überleben. Wie war das für dich bei der Arbeit, dass du immer diese Kontraste vor Augen hattest?
Das Ziel war ja auch von Anfang an zu zeigen, wie unterschiedlich diese Situation wahrgenommen wird. Oft habe ich mit der Ukrainerin vor allem mitgefühlt, weil, wie du sagst, bei ihr ging es wirklich um Leben und Tod und zum Teil auch tagtäglich. Ihre Freunde werden entführt oder festgenommen von russischen Soldaten, gefoltert, getötet. Sie muss Angst haben, dass ihre Familie bombardiert wird, ihre Kultur zerstört wird, ihr Land zerstört wird. Und bei dem russischen Protagonisten ist dieser Kampf eben viel innerlicher. Also er steckt so fest in seinem Denken. Er weiß nicht, was er tun soll. Er weiß nicht, wie und ob sich jemals eine Demokratie in seinem Land entwickeln soll, ob er als Bürger überhaupt da mitwirken kann, wie mutig er überhaupt ist, konfrontiert sich auch mit seiner Passivität. Und die Perspektive war für mich auch oft schwerer zu lesen, weil ich mir oft gedacht habe, vielleicht könntest du jetzt das oder jenes tun. Natürlich ist es auch schwer von außen zu beurteilen. Ich musste mich dann immer wieder kontrollieren, dass ich und daran erinnern, dass ich hier journalistisch arbeite und keinen Einfluss haben darf. Also natürlich stellt man bestimmte Fragen und ich habe auch oft nochmal tiefer nachgefragt, nachgebohrt. Aber natürlich darf ich niemandem Worte in den Mund legen und es geht nicht um mich in dem Buch, es geht um die beiden Personen. Und ich war mir immer dieses Kontrast bewusst, aber der russische Protagonist im Übrigen auch. Also er hat immer wieder erwähnt, wie schlimm die Situation der Ukrainerin ist und im Vergleich dazu er sich fast schon schämt, dass er so darunter leidet, unter seiner eigenen Situation, in der er versucht zu emigrieren, aber kein Land findet, das ihn aufnimmt und so weiter. Ja, es ist interessant, weil ich glaube, diese Komponente bekommt man nicht unbedingt mit, wenn man das Buch liest. Also das, was zwischen uns dreien eigentlich auch passiert ist. Ich stand ja zwischen den beiden sozusagen, weil sie selber nie direkt miteinander gesprochen haben. Wir haben alle Kinder im selben Alter und man hat schon auch miteinander mitgefühlt. Aber es gab eben auch eine Komplexität bei der Sache, weil die beiden Länder im Krieg miteinander stehen und weil diese zwei Perspektiven eben so unterschiedlich auch sind.
Ich wollte gerade danach fragen, ob es mal die Idee gab, die beiden auch zusammenzubringen. Wir sitzen ja hier, Nora Krug, auf der Leipziger Buchmesse und auf zahlreichen Podien treffen Menschen aufeinander. Es geht um Austausch, aber es ist nach wie vor so, dass viele, die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer ablehnen, mit Russen zusammen auf Podien zu gehen, in ein Gespräch zu treten. Wie war das bei diesem Projekt für dieses Buch Im Krieg? Gab es mal die Idee, die beiden auch zusammenzuführen? Also die begegnen sich natürlich innerhalb dieses Buches, aber gab es mal die Idee, die in echt zusammenzubringen?
Das ist was ich nicht gefragt habe, weil ich diejenige bin, die das am wenigsten entscheiden kann. Ich wollte es auch nicht initiieren, weil es geht in diesem Projekt ja nicht um eine Versöhnung beider Seiten, sondern wie gesagt um eine Gegenüberstellung. Und hätte jetzt einer von ihnen Interesse geäußert, dann hätte ich das auch an den anderen herangetragen, aber ich wollte es nicht selber vorschlagen. Es gab eine Woche, wo sich beide zufällig in der Türkei aufgehalten haben. Und da habe ich dann auch gefragt, in welchen Städten sie jeweils sind. Es war dann nicht dieselbe Stadt, aber da hat mich dann schon so ein bisschen interessiert, kommt jetzt einer von den beiden vielleicht auf den Gedanken, den anderen sehen zu wollen, wobei ich auch glaube, dass der Russe das nicht vorgeschlagen hätte. Also es hätte wirklich von der Ukrainerin ausgehen müssen.
Wie bist du denn vorgegangen? Deine Rolle, du hast es ein bisschen schon angedeutet, aber das würde ich gerne noch vertiefen. Du hast jede Woche Fragen gestellt, die sind im Buch aber nicht mit abgedruckt. Man merkt aber beim Lesen oft, dass es um übergreifende Themen geht. Und wie hast du dann aber ausgewählt, was von den Antworten du verwendest? Das ist ja eine hochkonzentrierte Form, die du hier dann präsentierst.
Ja, also es ging sehr stark um Editing sozusagen. Also ich habe einen Hintergrund in Dokumentarfilm. Ich habe Dokumentarfilm studiert, habe auch zum Thema Krieg schon einen Film gemacht, als ich Studentin war, über Nachkriegs-Sarajevo damals, weil mich interessiert hat, wie die Menschen dort traumatisiert sind und wie der Krieg in ihnen weiterlebt, auch nach Kriegsende. Wie gesagt, die Antworten waren sehr fragmentarisch. Ich habe dann meistens samstags die beiden Protagonisten angeschrieben per Text, habe ihnen Fragen gestellt, habe dann diese Antworten in so einen Fließtext montags gebracht, den ich den beiden dann nochmal vorgelegt habe zur Kontrolle, auch um die Anonymität zu wahren. Wir haben dann manchmal Details verändert aus Sicherheitsgründen. Habe den Text auch an die Redakteurin der LA Times geschickt, die manchmal auch noch Veränderungswünsche hatte. Habe dann mit Zeichnen begonnen, dienstags und mittwochs. Donnerstags um 15 Uhr musste die Zeichnung fertig sein. Gott sei Dank liegt Kalifornien 3 Stunden hinter New York. Und dann wurde die Zeichnung freitags veröffentlicht und Samstag, also am nächsten Tag, habe ich dann mit der nächsten Interviewrunde weitergemacht. Also es war ein sehr strammer Zeitplan. Und ich habe mir eben immer überlegt, was spricht mich jetzt als Leserin am meisten an in diesen Erzählungen. Der Fokus war auf dem Alltäglichen und auf dem Menschlichen. Dementsprechend habe ich dann auch die Antworten ausgewählt, die mir am wichtigsten erschienen. Gleichzeitig war es für mich aber auch wichtig, nicht nur Alltagserfahrungen zu dokumentieren, sondern auch auf die tiefere, philosophischere Ebene zu kommen, indem ich Fragen gestellt habe, wie verändert der Krieg dich körperlich oder psychisch? Wie verändert der Krieg dein Verhältnis zu deinen Kindern? Dein Verständnis von Begriffen wie Schuld, Sühne, Rache? Und deswegen habe ich auch oft den beiden in derselben Woche dieselben Fragen gestellt, um zu schauen, wie unterschiedlich dann auch die Antworten ausfallen.
Es ist sehr eindrucksvoll, auch wie schwer er sich nachvollziehbarerweise tut, St. Petersburg zu verlassen. Also das kommt in diesen 52 Wochen sehr deutlich raus, wie schwer das natürlich ist. Gab es denn trotzdem da kritische Stimmen, dass du eine russische Perspektive dargestellt hast, dass du den Raum dafür gibst, so kritisch er auch sein mag?
Ja, und das war mir auch von vornherein klar. Also ich hatte mir auch da schon Gedanken drüber gemacht. Kann man das rechtfertigen, eine russische Perspektive zu zeigen? Wie gesagt, geht es hier um Journalismus. Und wenn man jetzt, also selbst Zensur ist immer schlecht und anderen zu verbieten, Menschen aus dem Angriffsland zu interviewen, halte ich auch für eine schlechte Idee. Das müsste man dann auch allen Journalisten verbieten, jedem BBC-Journalisten, der Russen interviewt zum Thema Putin. Dann dürfte kein Mensch mehr Leute interviewen, die eine andere Meinung haben als man selbst. Und da wüssten wir dann sehr, sehr wenig darüber, wie Menschen denken. Und für mich ist das Ziel, herauszubekommen, indem ich diese, also in meinem Buch Heimat ging es ja um Mitläufertum während der Nazi-Zeit. Und mir ist es eben wichtig, zu analysieren, wie kommt es eigentlich dazu, zu dieser Passivität, dass die meisten Menschen, die unter tyrannischen Regimen leben, nichts tun oder zu wenig tun. Wie kommt es dazu, dass diese Tyrannen sich so lange halten können? Und das Hauptziel dieser Darstellung der russischen Perspektive ist eigentlich, den Leser selbst aufzurütteln. Dass man sich selber überlegt, bin ich nicht genauso passiv, dadurch, dass ich nichts Konkretes gegen die AfD unternehme oder im amerikanischen Fall, dass ich nichts gegen Donald Trump unternehme. Also eigentlich wirft diese Perspektive die Frage auf, können wir nicht alle immer noch mehr tun? Und zwar jetzt. Also diese Frage sollte nicht am Ende stehen, sondern am Anfang einer intensiven, kritischen Selbstreflexion.
Es gibt ein sehr kluges Vorwort von dir in diesem Buch, über das du bestimmt intensiv nachgedacht hast, weil du sagst ja immer wieder, das ist visueller Journalismus. Es geht nicht darum, dass du eine Position beziehst, sondern dass du eben dokumentierst. Und im Vorwort positionierst du dich aber ganz klar und verurteilst den Angriff auf die Ukraine durch Russland. Wie wichtig war das für dich, nochmal ganz klar vorwegzunehmen, was du mit diesem Buch willst und was nicht?
Das war mir in diesem Buch sehr wichtig, weil es um einen jetzigen Krieg geht. Bei Heimat wollte ich mich nicht erklären. Also eigentlich erkläre ich mich selbst sowieso nicht gerne in meinen eigenen Büchern, weil ich will eigentlich, dass meine Bücher für sich sprechen. Aber mir war klar von Anfang an, dass es ein viel sensibleres Thema ist, weil der Krieg jetzt passiert und natürlich sehr viele Verletzungen bestehen. Und deswegen war es mir wichtig, diesen Kontext zu liefern. Und wie du gesagt hast, ich positioniere mich ganz klar gegen diesen russischen Angriffskrieg. Und erkläre auch im Vorwort, dass es nicht darum geht, beide Seiten als Opferseiten darzustellen. Also genauso wie ich es auch bei Heimat getan habe. da war auch nicht das Ziel, die Deutschen als Opfer darzustellen. Das war damals auch meine größte Angst, dass es zum Beispiel von Holocaust-Überlebenden und deren Nachkommen so verstanden werden könnte. Und das wollte ich eben ganz klar auch in diesem Buch machen. Es geht nicht darum, den russischen Protagonisten als Opfer darzustellen oder als guten Russen in Anführungsstrichen oder als Versöhnungsversuch dieses Buch zu etablieren, sondern wie gesagt, dem Leser zu denken zu geben und vielleicht auch in der eigenen Passivität so ein bisschen aufzurütteln.
Du hast schon angesprochen, dass das natürlich auffühlt und wie so eine Spiegelfunktion auch den Leser, die Leserin auf sich selbst zurückwirft und man sich tatsächlich selber fragt, wie würde ich mich verhalten? Nach diesen 52 Wochen, die du mit diesen beiden Menschen verbracht hast, nach diesen 52 Wochen, in denen du sie gezeichnet hast, was hat das mit dir gemacht? Hat das bei dir was verändert? Du hast dich ja sowieso schon politisch immer beschäftigt, auch in deinen vorherigen Büchern, aber dieses spezielle Projekt, hat das bei dir nachhaltig etwas verschoben?
Eigentlich müssten die beiden mich jetzt interviewen, weil ich wahrscheinlich darüber zu wenig nachgedacht habe, was das Buch selber mit mir getan hat. Ich war natürlich sehr emotional betroffen, war mir aber auch immer bewusst, dass ich in einem wahnsinnigen privilegierten Zusammenhang hier über den Krieg nachdenke. Ich war weit weg. Die Ukrainerin schrieb dann immer über ihre beiden Kinder und ich habe ja ein Kind im selben Alter und habe mit meiner Tochter auch viel über den Krieg gesprochen, weil ich es auch wichtig finde, also dass man solche Themen bespricht, auch mit kleineren Kindern. Aber mir war immer bewusst, dass ich natürlich das Ganze nur aus der Distanz betrachte. Und ich glaube, dadurch hat sich für mich so eine Dringlichkeit und so ein Verantwortungsgefühl entwickelt, was es dann auch so ein bisschen verhindert hat, dass ich mir überlegt habe, was es eigentlich mit mir tut. Also dieses Verantwortungsgefühl war viel stärker als mir selbst zu überlegen, wie geht es mir jetzt bei dieser ganzen Sache. Und in gewisser Form war es natürlich auch belastend, weil man sich eben so tief mit dem Thema auseinandersetzt und auch visuell. Also als Zeichner muss man ja auch visuell recherchieren, weil man ja auch so akkurat wie möglich sein will, was bestimmte Darstellungen angeht von Kriegsszenen oder so. Und da ist für mich das Hingucken ganz wichtig. Ich denke auch oft darüber nach, dass Illustrieren ein Akt des Bezeugens ist oder Zeugewerdens ist, weil man politische Prozesse sichtbar macht für sich selber und auch für andere. Also wird man zum Zeugen und die Leser werden auch durch einen zum Zeugen, aber man hat da auch so ein Commitment zum Hinschauen. Und das ist natürlich auch bei der Recherche, auch bei meinen anderen Büchern, wenn man dann Fotos aus dem Warschauer Ghetto recherchiert, weil man solche Szenen zeichnet, unter Umständen belastend, aber eben auch ganz, ganz wichtig.
Ich finde dieses Genre des visuellen Journalismus ein sehr spannendes. Auf eine Art wirkt es fast so ein bisschen altmodisch. Gleichzeitig hat es aber auch, finde ich, was sehr Modernes, nicht nur in Zeiten von Comics, Graphic Novels, die ja wirklich eine andere Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt beim Preis der Leipziger Buchmesse war gerade ein Buch von Anke Feuchtenberger, eine Graphic Novel nominiert. Wie bist du mit den Zeichnungen vorgegangen? Das finde ich sehr, sehr spannend. Wie hast du das visualisiert? Hast du dich auf dokumentarisches Material gestützt? Haben die dir Fotos geschickt? Wie bist du da vorgegangen?
Also es gibt eigentlich zwei Antworten. Das eine ist der Rechercheprozess und das andere der Zeichenprozess. Und bei der Recherche war es so, also wenn es eher um das Innenleben der Protagonisten ging und um das Alltägliche, habe ich auch aus meiner Imagination alltägliche Szenen dargestellt. Also diese eben schon besprochene Szene mit dem Müll rausbringen des Russen, habe ich seine Hände gezeigt, die einen Müllsack tragen und man sieht seinen Hund im Hintergrund, weil mir da eben die persönliche Identifizierung wichtig war. Also in der Woche, in der Butscha passiert ist, hat auch meine Redakteurin gesagt, wir müssen jetzt in dieser Woche unbedingt über diese Massaker schreiben. Und natürlich habe ich als Illustratorin mir immer überlegt, welche Textstellen sind die wichtigsten? Was ist jetzt der wichtigste Moment dieser Woche? Und diesen Moment habe ich dann immer illustriert. Und in der Woche dieses Massakers in Butscha war es dann eben dieser Moment. Und da habe ich mir natürlich dann auch viel Bildmaterial angeschaut. Und habe aber auch immer wieder versucht, die Bilder ich schneide sie sehr stark an. Da ist auch eine gewisse Abstrahierung, weil ich auch den dargestellten Personen nicht zu nahe treten wollte. Also auf der einen Seite muss man auch Gewalt dokumentieren, weil sie auch gesehen werden muss, finde ich. Auf der anderen Seite muss man es mit Respekt tun und das ist natürlich auch nicht immer leicht abzuwägen. Und deswegen habe ich mich für eine eher abstrahierte Darstellung entschieden bei den meisten Bildern.
Ja, es ist wirklich auffallend, dass auch die Protagonisten meistens angeschnitten sind. Dann sieht man zum Beispiel nur den Mund oder nur die Seite, das Ohr. Häufig sieht man zum Beispiel auch Hände, also so wirklich Detailaufnahmen oder den Hund des russischen Künstlers. Gab es auch Momente, wo du den Eindruck hattest, vieles ist auch unzeigbar oder du bist dann vielleicht sogar vor einer Visualisierung zurückgeschreckt?
Es gibt eine Seite im Buch, da geht es um den Soldaten Mikhailo Dianov, der festgenommen wurde von den Russen und nach langer Zeit dann wieder befreit wurde, ganz abgemagert war, auch verschiedene Wunden am Arm hatte, und da zirkulierten verschiedene Fotos von ihm, sowohl vor der Gefangennahme als auch danach. Es war für ihn auch sehr wichtig, dass diese Fotos gesehen werden. Also die gingen wirklich um die ganze Welt, und er ist dann auch im Anschluss nach Amerika geflogen worden und wurde dort am Arm operiert. Und die ukrainische Journalistin spricht auch über die Wichtigkeit, diese Bilder anzuschauen. Also sie schreibt dann, Bilder wie diese sind schwer anzusehen. Deshalb versuchen Social-Media-Plattformen, solche Fotos vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Doch um zu verstehen, was in der Welt vor sich geht, müssen wir uns solche Bilder ansehen. Sie erinnern uns daran, dass wir alle Menschen sind und dass Menschen einander so etwas niemals antun sollen. Und zuerst habe ich genau dieses Foto abgezeichnet, weil ich war ja auch nicht die Erste, die es gezeigt hat. Wie gesagt, es ist ein Foto, was bereits um die Welt ging. Und dann ist eben immer die Frage, was für eine Rolle spielt die Illustration? Ist sie ein rein dokumentarisches Mittel oder ist da immer automatisch so eine poetische Ebene, und wie geht man dann ethisch mit solchen Bildern um? Und letzten Endes habe ich mich dann entschlossen, das Bild von ihm, das gezeichnete Bild, auch wieder anzuschneiden und stattdessen auf einem Handy zu zeichnen, also zu zeigen, ein Handy, das sie selbst in der Hand hält, während sie dieses Foto anschaut. Also auch da habe ich das Ganze nochmal weiter abstrahiert, einfach aus Respekt diesem Soldaten gegenüber. Auf der anderen Seite, wie gesagt, spricht selbst die Ukrainerin darüber, wie wichtig es ist, dass wir solche Bilder sehen. Und das gilt, finde ich, auch für gezeichnete Bilder. Also das macht auch die Stärke von Künstlern wie Otto Dix und George Gross zum Beispiel aus, diese Brutalität und Direktheit des Krieges zu veranschaulichen. Und wir dürfen da auch nicht wegsehen, auch wenn es eine poetischere, künstlerische Ebene gibt.
Ich finde es interessant insofern, weil ja dein Zeichnen nochmal eine Ebene weiter ist, als wenn wir einfach Fotos anschauen oder Videoaufnahmen. Weil du legst ja eine künstlerische Ebene drüber, du selektierst etwas, du zeigst es auf eine bestimmte Art und Weise. Und du hast vorhin davon gesprochen, dass manchmal eine Nähe erst durch eine gewisse Distanzierung auftritt. Das hat dich beim Lesen und Anschauen deines Buches auch, dass manche Szenen eben durch dieses mehrfache Drüberlegen von einem eigenen Blick, durch die Kunstform, einem noch mehr vielleicht sogar unter die Haut gehen können.
Ich glaube auch, dass das eben die Kraft der Kunst ist im Allgemeinen, dass dadurch so eine Intensivierung stattfindet oder auch eine Destillierung, hatte ich manchmal das Gefühl. Also man bringt was auf den Punkt, und ich meine, illustrieren heißt ja auch wortwörtlich etwas beleuchten, und für mich ist eigentlich die Rolle der Illustration allerdings nicht nur etwas zu beleuchten, sondern sich auch kritisch gleichzeitig damit auseinanderzusetzen, gleichzeitig etwas zu konstruieren und dekonstruieren. Also für mich, ich sehe die Aufgabe einer Autorin und Illustratorin auch immer darin, vorgefertigte Vorstellungen, die wir haben von Geschichte und Krieg und Gesellschaft, zu durchbrechen und nochmal neu zusammenzufügen.
Ja, apropos vorgefertigte Meinungen und Haltungen, allein die Identitäten der beiden sind ja auch schon wieder höchst ambivalent, weil es wäre viel zu einfach, ich sage es selber die ganze Zeit, zu sagen, der Russe und die Ukrainerin, denn die Identitäten der beiden, auch das wird in deinem Buch Im Krieg deutlich, die sind weitaus komplexer. Vielleicht hören wir da nochmal einen Ausschnitt aus deinem Buch, dass nämlich die Ukrainerin zum Beispiel in Russland geboren wurde, und der Russe, der hat auch noch so ein paar andere Vorfahren. Also man kann sich's nicht so einfach machen.
Ja, und das bezieht sich übrigens auch auf die deutsche Geschichte. Mich stört es auch, wenn in Amerika dann oft gesagt wird, die Deutschen und die Juden, als seien Juden keine Deutschen gewesen. Und also dann müsste man schon sagen, die Juden und die Christen. Was bedeutet das, Deutscher zu sein, was bedeutet es damals, Jude gewesen zu sein. Also es ist einfach, wird oft zu vereinfacht dargestellt. Jetzt lese ich erstmal die Perspektive. Also die Frage in dieser Woche 15 war die Frage nach der kulturellen Identität. Was bedeutet das für beide Protagonisten? Ich lese jetzt erst die Seite der Ukrainerin vor. Letztens sprach ich mit meiner Mutter über unsere kulturelle Identität. Sie betrachtet sich als Ukrainerin, obwohl sie ihrer Abstammung nach eigentlich jüdische Russin ist. Meine Eltern und Großeltern wuchsen in der Wolga-Region nahe der ukrainischen Grenze auf. Mein Großvater bezeichnete unsere Familie immer als kosakisch statt als russisch. Oft erzählte er mir Geschichten über das Kosakendorf, in dem er geboren wurde. Er konnte auch viele ukrainische Volkslieder. Während der Besatzung der Krim und des Donbass erfanden die russischen Machthaber die Legende einer angeblich von Kosaken angeführten Bewegung, bei der Demonstranten angegriffen und gefoltert wurden. Als mein Großvater von dieser Kosakenbewegung hörte, wurde er furchtbar wütend. Er meinte, das habe nichts mit seinen eigenen kosakischen Wurzeln zu tun. Ich selbst habe mich auch nie als Russin betrachtet, obwohl ich in Russland aufgewachsen bin. Als ich 13 war, zog ich mit meiner Mutter in die Ukraine, weil sie auf der Krim einen neuen Mann heiratete. Dort besuchte ich eine ukrainische Schule und ging später zum Studium zurück nach Russland, wo ich meine Karriere als Journalistin begann. Nach ein paar Jahren in Russland zog ich wieder zurück in die Ukraine. Als ich die ukrainische Staatsangehörigkeit erhielt, gab ich meinen russischen Pass auf. Seine Perspektive ist ganz anders. Hier schreibt der Russe: Gestern fragte ich meine Kinder, was Patriotismus für sie bedeutet. Sie sagten, sie wissen es nicht. Dann fragte ich sie, was das Wort Heimatland bedeutet. Sie meinten, das sei das Land, in dem man geboren wurde. Als ich wissen wollte, ob sich das Verhältnis zum eigenen Land ändern könne, wenn man die Heimat verlässt, antworteten sie nein. Ich habe keine klare Vorstellung davon, was russische kulturelle Identität für mich bedeutet. Ich habe sibirische und jüdische Vorfahren. Ich bin in der Sowjetunion geboren, aber in Russland aufgewachsen. Ich lehne den Krieg ab, also bin ich in den Augen der russischen Regierung ein Verräter. Für die Menschen im Ausland aber bin ich Russe, ein Bürger jenes Landes, das den Krieg begonnen hat. Mir kommt es vor, als wäre St. Petersburg meine Heimat. Wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, antworte ich St. Petersburg, nicht Russland. Als ich 2006 zum ersten Mal im Ausland war und den Leuten dort erzählte, woher ich komme, dachten sie bei Russland immer nur an Schnee, Bären und organisierte Kriminalität. Dann merkte ich, wie sich dieses Bild veränderte. Jetzt aber stehen wir wieder ganz am Anfang. Ich würde Russen, zumindest diejenigen, denen Kunst und Literatur etwas bedeutet, als positiv denkende Menschen bezeichnen, die offen für neue Ideen sind und anderen leidenschaftlich gerne helfen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Ja, und da sind wir ja mittendrin in all den ganzen Debatten um Identitäten, um Zuschreibungen. Auch im Vorwort schreibst du, ihre Identitäten sind ebenso komplex wie die ukrainische Geschichte. Und ich finde, in dieser Woche 15 in deinem Buch, Nora, da wird so klar, wie viel das eben auch mit dem Blick von außen zu tun hat oder zum Teil auch mit der inneren Entscheidung, eine Identität anzunehmen und die dann auszufüllen. Wie geht es dir denn als in Deutschland Geborene? 1977 ist dein Jahrgang und du lebst jetzt, ich glaube, die Hälfte deines Lebens in den USA, in New York, hast von da natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf dein Herkunftsland. Bist du dadurch eher deutscher geworden?
Also ich würde sagen, ich bin sowohl mehr als auch weniger deutsch geworden. Also als ich in die USA ausgewandert bin, habe ich gemerkt, wie deutsch ich bin zum ersten Mal. Durch verschiedene Verhaltensweisen, Denkweisen. Sogar die Art, wie ich mich manchmal bewegt habe, durch die Straße bewegt habe. Und ich habe erkannt, dass Identität etwas ist, was sich immer wieder verändert im Laufe des Lebens, durch unsere persönlichen Erfahrungen, durch die Länder, in denen wir leben, dadurch, wie die Länder sich verändern, in denen wir leben. Wenn wir Familien gründen, also wir sind ja jetzt nicht mehr die, die wir mal vor 20 Jahren waren. Und ich glaube, oft, zu oft verstehen wir Identität oder auch zum Beispiel den Heimatbegriff als etwas sehr Statisches. Und dadurch auch vielleicht als was Ausgrenzendes. Und das empfinde ich als sehr, sehr schwierig. Also ich finde es schwierig, Identität überhaupt in Worte zu fassen oder zu definieren. Und ich frage mich auch, ob man es wirklich muss, weil sie sich immer wieder verändert. Also für mich ist Deutschland ganz klar meine Heimat. Amerika ist mein Zuhause. Ich fühle mich auch sehr stark als Europäerin. Und es gibt in allen Ländern Dinge, oder in beiden Ländern, USA und Deutschland, die mich mittlerweile befremden. Und es gibt auch Dinge, die mich sehr vertraut mit diesen Ländern machen. Und wie gesagt, das wechselt auch immer, je nachdem, wie lange ich mich wo aufhalte.
In deinem Buch Heimat, in dem du dich mit der Geschichte deines einen Großvaters und deines einen Onkels intensiv beschäftigst, wie die sich eigentlich verhalten haben während des Zweiten Weltkriegs. Da geht es auch ganz stark eben um diese Frage, was wir als Deutsche mit uns tragen die ganze Zeit. Als eine, die 1977 geboren ist, wir teilen den Jahrgang, Nora, wir sind ja eine Generation, die hat ganz viel gelernt über den Holocaust in der Schule. Aber, und das sagst du auch in Heimat, wir haben in der Schule ja nicht gelernt, wie wir damit umgehen. Ist das für dich auch so ein Nukleus oder so eine Antriebskraft von deiner Arbeit?
Absolut. Also ich glaube, das war einer der größten Fehler, den man in der Bildungspolitik, in Schulpolitik eigentlich begangen hat, war, dass wir auf der einen Seite sehr viel über die Nazizeit und den Holocaust gelernt haben, was ich als sehr, sehr wichtig empfinde und auch finde, dass das weiterhin tief im Curriculum verankert sein sollte. Auf der anderen Seite nicht mitgeteilt bekommen haben, wie wir damit umgehen. Also ich erinnere mich, dass wir damals Konzentrationslager besucht haben und kein Lehrer jemals gefragt hat, wie geht es euch jetzt? Schon diese eine Frage, was geht jetzt emotional in euch vor? Man hatte gar nicht das Gefühl, das Recht zu haben, sich als Deutscher, als Deutsche zu überlegen, wie wir uns eigentlich dabei fühlen. Weil es ging ja um die Opfer natürlich und wir waren nicht die Opfer. Also wir haben Hitler gewählt und unterstützt. Und trotzdem ist es natürlich eine wichtige Frage, weil wenn wir uns diese nicht stellen und auch besonders jungen Menschen, kann auch so eine paralysierende Schuld entstehen. Und die hilft natürlich nicht in der Konfrontation heutiger Ungerechtigkeiten. Man muss ja sich überlegen, nicht nur, was haben die Leute damals getan oder nicht getan, sondern was können wir heute und jetzt tun? Und zwar nicht nur als Gesellschaft, sondern als Individuen. Was ist unsere individuelle Verantwortung? Und das ist eben das, was auch nicht beleuchtet wurde oder ermutigt wurde in den Schulen, darüber zu sprechen, was passiert in unseren Straßen, in unseren Häusern, in unseren Familien. Es war immer so dieser kollektive Schuldzugang. Und dahinter kann man sich natürlich auch verstecken. Das ist immer die Gefahr. Also es ist ganz wichtig, institutionell Schuld aufzuarbeiten. Aber genauso wichtig ist es, dass wir als Familien in Archive gehen und gucken, was hat mein Großvater eigentlich getan. Das ist auch für die Bearbeitung unseres deutschen Traumas sehr wichtig.
Und auch, dass man dann eben das Mitläufertum, die Graubereiche auch ausleuchtet. Weil oft in der Geschichtsschreibung geht es einmal um die Helden und um die Opfer. Und ich habe den Eindruck, dass du in deinen Büchern alles dazwischen beleuchtest. Das ist sowohl in Heimat so, das ist auch jetzt bei dem Buch Im Krieg so. Und das ist vielleicht fast wichtiger, weil man dadurch natürlich noch viel mehr auf sich selbst zurückgeworfen wird, weil die meisten von uns sind ja irgendwo im Graubereich.
Genau, und die Gefahr ist natürlich, dass man sich auch da immer wieder dahinter versteckt und einfach sagt, warum soll ich jetzt ins Archiv gehen und nach meinem Großvater recherchieren, wenn doch alle Mitläufer waren? Das war doch nichts Besonderes. Die Hannah Arendt hat einmal gesagt, wo alle schuldig sind, ist es keiner. Und das ist genau das. Und deswegen habe ich auch das nur zum ersten Mal spüren können, als ich Deutschland verlassen habe, weil da war ich die einzige Deutsche oft im Zimmer, im Raum mit vielen, die Nachfahren von Holocaust-Überlebenden waren. Und das war eine ganz andere Art der persönlichen Konfrontation, weil ich zum ersten Mal die Einzige war, die aus diesem Schuldbereich kam. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und auch mit diesem Mitläufertum und dieser Grauzone, weil man oft vergisst, dass das ja die Gruppe ist, die auch diese Diktaturen trägt. Also auch wenn man in Anführungsstrichen nur Mitläufer war, hat man dafür gesorgt, dass Hitler an der Macht bleibt. Wären das nur die größten Kriegsverbrecher gewesen, hätten die nicht lange bestehen können. Also es ist diese Gruppe, die dazu geführt hat, dass Hitler auch dann letzten Endes 12 Jahre an der Macht geblieben ist.
Abschließend noch die Frage an dich, Nora. Dieses Buch erscheint ja in mehreren Ländern. Und das ist jetzt natürlich auch eine Frage, die Nationalitäten auf eine gewisse Art zuschreibt. Aber mich würde trotzdem interessieren, ob du große Unterschiede in den Reaktionen feststellst. Also da das Buch eben auf mehreren Sprachen erschienen ist, gibt es da große Differenzen?
Es ist schwer zu sagen. Also es kam bisher in England, Amerika, Korea, Deutschland und Frankreich raus. In Frankreich und Korea habe ich mich noch nicht aufgehalten seit der Buchveröffentlichung, deswegen kann ich nicht sagen, wie es dort ankommt oder kam oder wie die Reaktionen waren. In Amerika und England war das Timing schwierig, weil das Buch gerade eine Woche nach der Hamas-Attacke rauskam. Das heißt, wie wir alle wissen, haben die Medien einen riesen Schlenker gemacht und zum ersten Mal wurde in der New York Times viel, viel weniger über den Krieg in der Ukraine berichtet. Also ich würde sagen, dort, wo ich Lesungen gehalten habe, waren die Reaktionen eigentlich sehr ähnlich wie hier in Deutschland. Aber man spürt natürlich, dass auch durch die geografische Nähe hier in Deutschland und die unmittelbarere Bedrohung durch Russland auch für uns, das Thema natürlich noch viel, viel intensiver ist und die Dialoge deswegen auch viel lebhafter einfach.
Ja, vielen Dank, Nora Krug, für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir noch eine sehr gute Messe hier in Leipzig und wünsche diesem Buch vor allem sehr, sehr viele Leserinnen und Leser. Dankeschön.
Vielen Dank, Anne-Dore.
Die Autorin und Zeichnerin Nora Krug war das. Anne-Dore hat sie auf der Leipziger Buchmesse am Stand des Penguin Verlages getroffen und mit ihr über ihr neues Buch Im Krieg, zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg gesprochen. Anne-Dore, zwei sehr unterschiedliche Positionen hat sie ja da zwischen zwei Buchdeckel zusammengespannt, oder?
Ja, also sie bekommt auch einige Kritik dafür, dass sie auch einen Russen zu Wort kommen lässt, obwohl er sich ja ganz klar gegen Putin positioniert. Und in diesem Buch wird ja auch klar, dass er immer wieder versucht, ins Exil zu gehen. Er möchte das Land eigentlich verlassen, aber es fällt ihm auch sehr schwer, seine Stadt St. Petersburg hinter sich zu lassen, wo eben sein Leben, seine Familie sich abspielt. Dieser russische Künstler möchte auch deshalb anonym bleiben, weil er sich eben ganz klar gegen Putin positioniert. Aber das ist beim Lesen schon manchmal heftig. Also wenn es auf der linken Seite bei der ukrainischen Journalistin, die eben an der Front ist, Berichte macht, ums nackte Überleben geht und auf der rechten Seite beim russischen Künstler geht es dann darum, dass nicht mehr alle Computerspiele für die Kinder erhältlich sind. Ich finde aber genau das so wichtig. Dieses Buch Im Krieg ist so aktuell, weil es die Frage nach unserer individuellen Verantwortung stellt. Also das ist wie so ein Spiegel auch, dieses Buch. Man liest es, man sieht sich die Zeichnungen an und stellt sich immer wieder die Frage, wie würde ich mich verhalten? Und Nora Krug hat gerade unter anderem den Gerti-Spieß-Preis für literarische Arbeiten zu gesellschaftspolitischen Themen bekommen. Und das ist wirklich ihr Thema Kriege und die Verwicklung von Einzelpositionen in das große Ganze. Sie ist Jahrgang 1977 und natürlich gab es da sehr viel in der Schule, das ist auch mein Jahrgang, das Thema Holocaust. Aber die Frage, wie gehen wir damit um, die wurde in der Schule zumindest nicht beantwortet. Und das treibt sie sehr um, die Nora Krug, und das versucht sie in ihren Büchern eben immer wieder zu stellen, diese Frage.
Und jeder hat sie ja wahrscheinlich für sich auch schon mal gestellt. Wie hätte ich mich damals verhalten? Man kann sie natürlich nicht beantworten. Das ist eine hypothetische Frage, aber trotzdem kann man mal die moralischen Grenzpunkte ausloten. Nora Krug, Im Krieg, zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg, übersetzt von Alexander Weber, erschienen im Penguin Verlag. Das Buch hat 128 Seiten und kostet 28 Euro.
Ja, und das war Orte und Worte für heute, dieses Mal aufgezeichnet auf der Leipziger Buchmesse. Zu hören wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch viele andere Podcasts aus der ARD zu gesellschaftlichen und kulturellen Themen.
Und wir freuen uns über Daumen hoch natürlich auf all diesen Plattformen. Ihr könnt uns auch schreiben. Und wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Stefan Aufwand.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.